Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Sendung der Redaktion 17 Grad. Anderslautenden Gerüchten entgegen ist immer noch Sommer, saure Gurkenzeit also. Und wir haben nun endlich die Muße gefunden, uns einem Begriff zu widmen, der in Phasen brodelnder Betriebsamkeit regelmäßig mit Missachtung gestraft wird, der Arme. Und weil es nun ja, wie erwähnt, immer noch Sommer ist, nähern wir uns diesem Begriff mit sommerlicher Leichtigkeit ganz verspielt und locker. Es ist Sommer, Loch ist das Thema.
Eine der interessantesten Naturerscheinungen ist und bleibt das Loch. Das Loch an und für sich ist nichts. Genauer gesagt, nichts mit etwas drumherum. Das macht die Definition des Lochs einerseits sehr einfach. Ein Loch ist eine definierte Menge Nichts mit einer nicht definierten Menge irgendwas drumherum. Schon geht es los. Das Nichts im Loch ist abhängig vom Aufenthaltsort des Loches. Liegt oder steht das Loch im Wasser, so ist das Nichts nicht mehr Nichts, sondern Wasser. Befindet sich das Loch im All, so ist das Nichts nichts. Jedenfalls relativ nichts, denn das Vakuum im All ist ja nur frei von allen Stoffen, die wir kennen. Und die, die wir nicht kennen, ist ja auch egal. Es gibt Löcher, die werden durch ihre Entstehung beschrieben, wie zum Beispiel das Bohrloch. Es wurde gebohrt. Anders das Erdloch. Dieses Loch wird durch das Material beschrieben, in welchem es sich befindet, nicht wodurch es entstanden ist, genau wie beim Arschloch. Eine dritte Art Loch wird durch die Benutzung definiert, das Schlupfloch zum Hindurchschlüpfen. Eine vierte Lochart ist in ihrer Benennung weder von der Herstellung noch von der Benutzung zu erklären. Die Höhle. Zwar gibt es die Tätigkeit des Aushöhlens, aber dabei ist nicht klar, ob das Verb vom Nomen oder andersherum abgeleitet wurde. Prinzip der Vertauschung von Ursache und Wirkung. Das geht auch andersherum. Das Luftloch beschreibt sich als ein Loch in der Luft. Falsch. Es ist gar kein Loch. Wie kann es ein Loch sein, wenn ein Material von sich selbst umgeben ist? Gar nicht. Die Grunddefinition des Loches ist nicht erfüllt. Was ist ein Luftloch dann? Ein Luftloch gibt Flugkapitän die Möglichkeit, den Idioten, die hinten sitzen, Turbulenzen und Fallwinde so bildlich zu erklären, dass sie nicht in Panik erfüllt nach draußen rennen.
So, wer fängt jetzt an?
Spielen wir. Ja, weiß nicht. Wer fängt an?
Werde ich das zusammenkriegen? Ha! Das Spundloch. Das Spundloch ist dasjenige Loch in einem Fasse oder einer Tonne, wodurch das Flüssige eingegossen wird. Es ist entweder rund oder viereckig. Im ersten Falle wird es mit dem Spundbohrer gebohrt, im zweiten Falle ist es in beiden nebeneinander liegenden Daumen in der Mitte des Fasses eingeschnitten. Die dazugehörigen Zapfen werden nach den Löchern aus Holz geschnitten. Rund, oval oder eckig. Nach dem Loch eben. Man legt dann, damit es recht fest einliegt, ein Stück Leinwand unter und klopft den Spund dann ein, sodass der Zipfel der Leinwand hinausstehen mag, wodurch der Zapfen besser schließet.
So. Schön gesagt. Also, vielleicht kommen wir ja mal mit einem besseren
Begriff. Da habe ich ihn auch hier auszuhalten.
Nächster? Nächste?
Wer würfelt jetzt? Ach, dann würfel ich mal.
Ja, aber Loch muss man nicht runter.
Oh. Oh, das sieht gut aus. Moment. Oh, das ist schwierig.
Passt nee. Doch gar nicht.
Das passt nicht? Nee. Doch so vielleicht. Doch.
Das kenne ich nicht.
Das kennst du nicht?
Nee. Was soll das sein?
Funkloch. So, dann sage ich mal euch, was ein Funkloch ist. Ein räumlicher Bereich, in dem eine Verbindung zwischen einem Sender und einem Empfänger nicht möglich ist. Mhm. Es kann leicht verwechselt werden mit der gleichnamigen Wuppertaler Ortlage. Von Funklöchern spricht man bei Radio- und Fernsehempfang, im Mobilfunkbereich, bei der Positionsbestimmung via Satellit, sowie beim Amateurfunk und professionellem Funk in Flug- und Schifffahrt. Das ist logisch, oder?
Ja. Ist das rund, das Funkloch?
Vielleicht kommt das noch in der Erklärung. Ich bin mir noch nicht sicher. Funklöcher entstehen durch die sogenannte Abschattung, also durch ungünstige geografische Lage oder elektromagnetische Störungen. Hierbei kommt es zu einem sogenannten Pfadverlust L, also dem Verlust an elektromagnetischer Leistung P zwischen einem Sender und einem Empfänger D. Habt ihr das verstanden?
Nee.
Also der Pfadverlust ist L. Der Verlust an elektromagnetischer Leistung ist P. Und dann zwischen einem Sender und einem Empfänger D.
Distanz. Ja,
Distanz.
Logisch. Das
ist
Physik.
Doch, wow. Das heißt nur, es kommt nichts an.
Ja. Also eigentlich heißt es, kommt nichts an. Ein geringer Pfadverlust kennzeichnet üblicherweise eine gute Empfangssituation. So, jetzt haben wir hier auch noch was für die Schlauen. Bei einer Ausbreitung im freien Raum ohne Störeinflüsse beträgt der Pfadverlust in Dezibel exakt, pass auf, 20 mal Logarithmus F plus 20 mal Logarithmus D minus 20 mal Logarithmus von Lichtgeschwindigkeit geteilt durch 4 mal Pi.
Ja.
Alles klar?
Ja, aber das ist auf deinem Mist gewachsen.
Nee.
Was ist denn mit dem Omaga- und Hatata-Modell?
Ja, genau. Das ist die Zwei-Wege-Ausbreitung. Die schenken wir uns ebenso das Okumara- und Hatata-Modell.
Schade, das hätte mich jetzt nämlich interessiert.
Nee, ja, nee, das geht nicht. Ich
glaube,
das
ist recht.
Steigt mein Horizont, das geht nicht.
Nee, ist schon spät.
Dann mach doch mal.
Es ist ein Regentag. Winkel und Eckstein sitzen im Trockenen.
Hey, da tropft was. Das Dach hat ein Loch. Hä?
Hey, Krawinkel, du kannst es ja kleben.
Also man kann doch nicht immer alles kleben, Eckstein. Da nagel ich jetzt eben mal ein Brett drauf.
Mach das bloß nicht. Die Nägel machen doch neue Löcher.
Unsinn, Eckstein. In den Löchern sind doch dann die Nägel.
Aber die können anfangen zu rosten und dann wird es noch schlimmer.
Papalapap, ich nagel einfach ein Brett drauf. Lass mich mal machen.
Bitte sehr, mach's doch alleine.
Gleich, schon gleich halt
würfeln. Du musst würfeln.
Ja.
Hier bin ich ja. So. Oh. Das ist der Lochfraß.
Der Bruder vom Vielfraß.
Nein, korrekt eigentlich Lochkorrosion. Oh. Bezeichnet also kleinflächige, aber oft tiefe Korrosionen von Metallen wie Aluminium und Edelstahl. Lochfraß tritt bei passivierten Metallen auf, die sich in einem Chlorid- oder bromidhaltigen Elektrolyten befinden. Mm. Also ein physikalischer Begriff nach dem nächsten.
Ja, wir haben gerade die Physikrunde hier.
Aus dem Alltag natürlich ist es bekannt als Phänomen bei Stahlkochköpfen. Töpfen?
Also, wie heißen die?
Stahlkochtöpfen.
Stahltöpfen. Also bei dem Lochfraß durch das Salzen von noch nicht kochendem Wasser auftreten kann, da hier das Salz längere Zeit Kontakt zum heißen Stahlboden hat. Das hört sich jetzt alles nicht so dramatisch an, aber Lochfraß ist eine gefürchtete Korrosionserscheinung, die schwere Auswirkungen haben kann.
Zum Beispiel?
Nämlich die völlige Durchlöcherung von Rohrleitungen und Behältern. Der Lochfraß ist in der Anfangsphase nur sehr schwer festzustellen und tritt besonders in Wasserleitungssystemen auf. Inhibitoren bringen zuweilen Abhilfe.
Und was ist das?
Das habe ich schon mal gehört, das sind so Saurier,
glaube ich. Das ist Silikon, das dicht denn alles ab.
Wie Beton. Also,
ich glaube, das wären so kleine Dinger mit Saugnäpfen.
Kleine kennt man natürlich den Lochfraß, bekannt, das solltet ihr euch ja auch aus der, bekannt aus der Werbung. Durch Dieter Bürgeli aus Leimen, der immer die Waschmaschine und den berühmten Lochfraß.
Aber das ist doch Kalkfraß.
Aber er hat immer Lochfraß gesagt.
Aber er sprach.
Wieso erinnert sich niemand mehr an Herrn Bürgeli?
Weil das ja natürlich viel dramatischer ist. Kalkfraß sagt er nicht, aber ein Lochfraß. Die Waschmaschine läuft aus. Es blubbert, der Versicherungsschaden steht
da. So. Da kommt nach Herrn Bürgeli Herr Kaiser und jo.
Können wir jetzt so weitermachen?
Also, Kalkfraß.
Das ist nochmal was anderes. Aber es geht um die Trommel.
Der hatte nie eine Trommel in der Hand.
Das ist auch kein. Egal.
Und wer in der Trommel sind
egal. Das
immer
jetzt.
Ich krieg meine Textpunkte und darauf bestehe ich.
Wieso bist du jetzt schon wieder dran?
Weil ihr ja nichts zustande bringt.
Oh, okay, dann mach mal.
Dann geben wir mir den Würfel. Sind wir eigentlich die Einzigen, die Scrabble mit Würfel spielen?
Erschwerte Bedingungen.
Ha, man gebe mir ein C. Ja, das passt. Das Zellerloch.
Ach.
Entseht ihr euch?
Oh ja.
Oh ja.
Aber vielleicht doch wieder für die Jüngeren.
Ja, für die Jüngeren. Ja. Am 25.07.78 explodierte an der Außenwand der Justizvollzugsanstalt Zeller eine Bombe. Auch wenn der angebliche zu befreiende Sigurd Devus selig schlummerte, hielt man nach den Delgo-Papieren die unblutige Anschläge auf den äußeren Bereich der Vollzugsanstalten propagierten die RAF oder das Umfeld für die Täter. 8 Jahre später wird aufgedeckt, dass der Anschlag von der GSG 9 unter Wissen des niedersächsischen Ministerpräsidenten Aldi Nord, des Bundesinnenministers Mayhofer, Sozi und des Gefängnisdirektors durchgeführt wurde. Geplant war durch die Aktion die Einschleusung von V-Leuten in die linksradikale Szene. Auch wenn weiter stand.
Durch das Loch?
Durch das Loch. Direkt durch das Loch. Ja, die sollten in den Knast eingeschlossen werden. Auch wenn weiter statt kräftiger war, konnten auch die Staatsterroristen große Löcher produzieren.
Und wie ist der niederträchtige Ministerpräsident?
Albrecht.
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 Stimmt. Also der Vater von Van Leyen.
Mhm. Gut, ja, das gibt wie viele Punkte?
Mal schenk.
Kein einzigen.
Was?
4 gibt's. 4, doch komm, gib mir 4, sonst ist ja ein ganzes.
Du musst doch nicht mal auf die Skala festlegen.
Die haben der Beaufort-Skala, 4 Punkte auf der
Beaufort-Skala. Kannst du jetzt weitermachen?
Wollen wir mal was einspielen, kurz?
Ja.
Ja, ne?
Dann kann ich mir ein Bier holen.
Gut, wir spielen mal kurz was ein. Kleine Unterbrechung.
Was glauben Sie, was ich hier habe? Ich habe hier ein Wurmloch. Ein Wurmloch. Ein Wurmloch. Das Licht kommt durch dieses Wurmloch aus dem Rand, vom Rand des Universums. Von der anderen Seite, Millionen und Abermillionen Lichtjahre von uns entfernt, rast das Licht durch das Wurmloch auf uns zu. Ist das nur die Idee von irgendwelchen Science-Fiction-Autoren oder ist da mehr dahinter? Also, Wurmlöcher. Was ist ein Wurmloch? Um Gottes Willen, möchte man fast fragen. Ne? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es beschäftigt sich der Mann schon wieder mit Science Fiction. Ja, ein bisschen schon. Aber auch mit Physik. Also, Wurmlöcher sind ja in der Science Fiction Literatur das normale Transportmittel. Ne? Man fliegt von einem Ende der Galaxie mal eben durch das Wurmloch durch und ist dann gleich am anderen Ende. Es gibt quasi schon Reiseagenturen für Wurmlochreisen, mal eben dahin und dorthin, ja, schnallen sich an, stellen sie das Rauchen ein und die Rückenlehnen nach oben und wir desintegrieren sie durchs Wurmloch durch und auf der anderen Seite müssen sie mal gucken, wie sie ihre Bestandteile wieder zusammenfinden. Könnte eigentlich nur ein realistischer Text lauten, den eine Stewardess in einem Raumschiff spräche, wenn es denn Wurmlöcher gäbe. Wurmlöcher. Wurmlöcher, Wurmlöcher, Wurmlöcher. Als ob sich Würmer durch das Weltall gebohrt hätten, um dort irgendwelche Löcher zu machen.
Ihr geholt, alles gut?
Ja.
Dann, wer war dran vorhin?
Nee, jetzt kommt hier links dran. Ja, da mit dem Hut.
Du da.
Du da. Ja, da mit dem Hut.
Der Würfel auch nicht bekloppen.
Ja.
Ja, immerhin.
Gibt's nicht den Begriff.
Ja, gibt's
Moloch.
Moloch, nicht Moloch.
Ach so.
Moloch.
Moloch ist unter anderem eine Ex.
Eine Exe.
Der Moloch ist eine exotisch anmutende, wüstenbewohnende Echsenart Australiens. Ausgewachsene Tiere erreichen eine Größe von 18 bis 20 Zentimeter.
Wahrscheinlich eine
Beutelechse. Nee, eine Stachelechse, glaube ich eher. Die Männchen sind generell etwas kleiner als die Weibchen. Die Lebenserwartung des Molochs beträgt etwa 18 Jahre, also ungefähr genauso lang, also sie genauso alt, wie lange er ist.
Das ist ja interessant. Ich bin 171 Cm lang.
Aber das ist keine 171.
Das stimmt, das kann ich.
Ja. Körper, Beine und Schwanz des harmlosen und ungiftigen Tieres, was ja für Australien selten ist, sind mit großen, harten Stachelschuppen von hellbrauner, brauner und gelblich-grüner Farbe besetzt. Boah. Wie zwei Hörner sitzen die beiden größten Stacheln direkt über den Augen. Kennt ja mancher auch noch.
Ja, so wie bei Weigel, ne?
Im Nacken des Tieres befindet sich ein stacheliger Fettbuckel.
Schön.
Die Körperstacheln sollen vermutlich Angreifer abschrecken und die Echse ungenießbar erscheinen lassen.
Dass sie nicht isst, oder wie?
Wahrscheinlich. Das steht hier nicht, aber.
Wahrscheinlich im Gut im Tun.
Soll sie zumindest ungenießbar erscheinen lassen.
Fragen Sie den Dingo.
Sie dienen zudem der Tarnung, da sich dem Moloch auf den ersten Blick das Aussehen eines welken Blattes verleihen.
Ich dachte, ich bin ein Igel.
Moloche sind hervorragend an ihren Lebensraum angepasst. Um sich über den heißen Sand bewegen zu können, sind die Reptilien mit langen Beinen ausgestattet, sodass ihr Körper den Wüstenboden nicht berührt. Hält den Wanst kühl und einen trotzdem in Bewegung.
Das ist ja schlau, ne?
Außergewöhnlich jedoch ist das Trinkverhalten des Tieres, das sich vielleicht so mancher wünschen würde. Die Haut des Molochs ist mit winzigen Furchen durchzogen. Durch die Kapillarkräfte der Furchen wird alle Feuchtigkeit direkt in Richtung Mundwinkel geführt, wo das Tier sie aufnehmen kann. Mit einem lässigen. Auf diese Weise kann die Echse den morgendlichen Tau der kalten Wüstennächte ausnutzen. Oder sie kann trinken, indem sie beispielsweise ein Bein ins Wasser taucht. Auf dem Speiseplan des Reptils stehen hauptsächlich Ameisen und Termiten. Vermutlich verschmäht es auch andere Insektenarten nicht. Allerdings ist hierüber wenig bekannt. Hat der Moloch ein Ameisen- oder Termitennest gefunden, so legt er sich vor diesem auf die Lauer und wartet geduldig auf seine Beute. Unter Umständen verbringt er so mehrere Stunden des Tages. Man kann sich das so vorstellen, ein Bein im Wasser. Unter Umständen verbringt er so mehrere Stunden des Tages. In regelmäßigen Abständen streckt er seine klebrige Zunge heraus, dann vermutlich doch nicht neben dem Wasserloch, an welche einzelne Ameisen oder Termiten kleben bleiben. In gemächlicher Geschwindigkeit fängt er jedes Beutetier einzeln und schluckt es unzerkaut herunter.
Was macht er, wenn er 12 einmal wischt?
Dann spuckt er eine wieder.
Achso. Hier herrscht Ordnung.
Ja, auf diese Weise schafft ein Moloch etwa 45 Ameisen pro Minute. Also ganz so gemächlich ist es doch nicht. Nach etwa 1000 Ameisen hat er seine Mahlzeit beendet. Für eine auf Ameisen spezialisierte Reptilienart ist die Nahrungsaufnahme als durchaus hastig einzuschätzen, wodurch er mit rund 2 Stunden Nahrungsaufnahme am Tag auskommt. Andere Arten würden bei gleichem Fressverhalten bis zu 8 Stunden pro Tag benötigen. Woher auch immer diese Einschätzung stammen mag. Solch ein Zeitaufwand würde jedoch den zur Verfügung stehenden Zeitraum für Partnersuche und Fortpflanzung in der Wüste zu sehr einschränken. In seinem Lebensraum trifft man den nachtaktiven Moloch häufig in Gesellschaft seiner Artgenossen an. Oft findet man sie in großen Gruppen auf Steinen sitzend beim gemeinsamen Sonnenbad.
Schön. Hast du doch alles
ausgedacht? Generell betrachtet handelt es sich beim Moloch um ein recht träges, langsames Tier.
Außer beim Essen.
Was fast schon
hastig an Leute.
Die Bewegung des Molochs sind sogar noch langsamer als bei anderen seiner Art. Die typische Fortbewegungsweise ist ein ruckartiges Vor- und Zurückwiegen bei jedem Schritt.
Also ein kleiner Tanz.
Moonwalk-Schritt.
Oder Moonwalk vielleicht, ja.
Ja, ich denke, ein Vor, zwei zurück, ne?
Ja, wie beim Tango. Ein Hund. Dazwischen ein Sonnenbaden, Fuß ins Wasser
und Pause.
Bei Gefahr verharrt der Mann auch oft regungslos, selbst wenn sich noch eines seiner Beine in der Luft befindet.
Ja.
Und das andere im Wasser.
Aha, das sieht schon geil aus.
Im Alter von ca. 3 Jahren erreichen Moloche die Geschlechtsreife. Der Paarung geht ein Winken mit den Stachelschuppen besetzten Beinen als Werbung voraus.
Also legt sich auf den Rücken und streckt alle Viere von sich und wackelt.
Wink.
Ich glaube mit einem nur. Während das andere im Wasser steht.
Das steht also, ja immer. Ach, stimmt, da steht ja
und
immer
die Zunge vor dem Termiten liegt. 2 bis 3 Monate nach der Paarung zwischen November und Dezember legen die Weibchen 3 bis 10 Eier in einem Erdgang ab. Nach 90 bis 128 Tagen schlüpft der Nachwuchs.
Also du meinst in einem Erdloch?
Die frisch geschlüpften Jungen sind bereits im Vollbesitz ihrer Dornen.
Ich
finde auch, weil Erdloch quasi im Text vorkommt.
Also ein Loch. Ja, wobei bei der Länge des Textes gibt es
ja, sollte man vielleicht nochmal andere Quellen zu raten.
Ja, aber wenn wir uns auf die
Erdgang hat ja auch dann ein Ende.
Ja, aber lass uns mal den Buchstaben zählen. Das sind 7.
Ja, aber so hat ja Abzug, weil...
Ja, ich bin ein bisschen wegen Überlänge.
Wegen Überlänge, ein bisschen am Thema vorbei, dafür ist Erdloch vorgekommen. Es war sehr unterhaltsam.
8 Punkte, mehr gibt's nicht.
Nö. Oh, so viele?
Oh, da gibt's Entertainment, extra Punkte.
Ja, aber das ist...
Er steht aber nicht in den Spielregeln.
Er war schon lustig und die Körperbewegung, die man auch...
Aber da kannst du auch Loch Lommen nehmen zum Thema, also, oder...
Loch Nest?
Ja.
Ja gut, aber auch Mo Loch.
Ja. Okay. Das Schiedsgericht hat 8 Punkte
gewonnen. Das ist ein Wahlloch.
Gut. So, wer ist als nächstes dran?
Ich glaube, ich meine jetzt doch.
Durch die Würfel.
Der Würfel ist weg.
Oh Mann,
gehört eh nicht zum Stier.
Die Würfel sind gefallen.
Der Mann mit dem Hut hat gewonnen.
Ah. Ja.
Das wird schwierig.
Mhm, das glaube ich auch. Wie viel hat er nicht zur Verfügung?
Ach.
Wetterloch.
Ja. Oh.
Wetterloch.
Aha. Ja. Das ist doch geklaut bei Karlmann. Bei Karlmann geklaut.
Ja gut, das hat, Moment, das hat verschiedene Bedeutungen. So.
Ach so.
Also, laut Duden ist es ein Gebiet, in dem häufig schlechtes Wetter herrscht. In Alpinistenkreisen zum Beispiel oder so Trekkingkreisen oder so wird es auch als kurze Trockenperiode während so einem langanhaltenden Regen bezeichnet. Also, wir warten das Wetterloch ab und dann gehen wir auf den Berg. Die Volkssprache bezeichnet als Wetterloch die Himmelsrichtung oder Gegend, aus der gewöhnlich schlechtes Wetter aufzieht. Und jetzt wird es literarisch. Ich zitiere Schiller. Ich gehe mal auf die Bühne. Ich finde, das muss man machen. Das ist eins meiner. Das ist toll. Schiller. Wilhelm Tell. Erster Aufzug. Erster
Akt. Kommt da ein Loch vor?
Ja, Achtung. Mach hurtig, Jenny. Zieh die Naue ein. Der graue Talvogt kommt. Dumpf brüllt der Firn. Der Mythenstein zieht seine Haube an und kalt her bläst es aus dem Wetterloch. Können wir noch mal kurz Effekte einblenden? Danke. Der Sturm, ich mein, wird da sein, ehe wir es denken. Das war super mit den Effekten. Danke. Das Wetterloch. So, außerdem gibt es aber auch noch Wetterlöcher. Die werden zur Kühlung von Bier oder Milch, so im Voralpenraum, benutzt. Und das funktioniert so. Solche Wetter- oder auch Windlöcher, genannt, liegen am Fuß von Schutthängen. Oben am Hang dringt Luft in die Hohlräume, im Schutt, also zwischen diesen Geröllsteinen.
Ach, du bist ein Kamin.
Und das im Schutt gespeicherte Wasser verdunstet. Dadurch wird dem Geröll und der Luft, die da drin ist, die Temperatur entzogen. Es wird kalt, dadurch sinkt die Luft entlang dieses Geröllhanges ab und tritt unten durch die sogenannten Wetterlöcher als kalter Luftzug wieder aus. Und dort werden dann gern so Häuschen.
Wie Erdbeeren rauchen.
Und wenn man da Käse reinlegt,
das ist der Kühlschrank,
dann kriegen sie durch den Zug auch diese Löcher. Ist das richtig?
Zuglöcher
im Käse.
Durch Zuglöcher.
Weiß ich nicht, das war das Wetterloch. So. Hat viele Buchstaben, aber nur 3 Silben. Wie bewerten wir eigentlich?
Keine Ahnung.
Das können wir später machen.
Schiedsgericht.
Also Schiedsgericht?
2 Punkte.
Oh nein! Du kannst ja nur nicht Entertainment einfordern und dann wird hier noch Schiller.
Ich zitiere hier Schiller, also das ist irgendwie gar nicht Zeit von Pisa und so.
6 Punkte.
Sechs Punkte?
Gut, kann ich nicht.
Senator oder Senatorin gerade haben, gibt es da schon mal 2.
Kann ich nicht leben.
6.
Jetzt können wir aber nochmal eine Einspielung machen, finde ich.
Ja.
Machen wir nochmal eine Einspielung. Gut.
Beim Atmen kann es pfeifen. Die Nase kann wehtun, es kann sich übel riechender Schleim bilden. Ein Loch in der Nasenscheidewand macht sich auf verschiedene Weise bemerkbar. Entstehen kann es durch eine chronische Entzündung der Nasenschleimhaut, durch eine Verletzung im Gesicht, aber auch durch einfaches Popeln und häufiges Schnupfen von Kokain. Da ein Loch in der Scheidewand unangenehm ist und im schlimmeren Fall durch eine Entzündung der Schleimhaut auch für die Gesundheit gefährlich werden kann, sollte es geschlossen werden.
We're rolling, you guys.
Sit that down. Sit
Gut, das war schön. Ich war dran, ne?
Ja.
Dann ist jetzt wer dran?
Anja, bist du schon wieder dran? Ich weiß nicht, wie viel hat jeder?
Ja, aber das
wahrscheinlich bei der dritten Runde.
Ich glaube, ich bin
ja, die hat bei der Vorausscheidung so schlecht abgeschnitten. Hm. Ich glaube, die kommt noch gar nicht dran.
Lass mich mal.
Gut.
Oh Gott.
Das wird kompliziert.
Warte mal.
Geht mal.
Ja.
Nee.
Da hat er mir doch alles wieder verbaut. So ein schönes Wort gehabt. Ja, geht das auf. Ja. Wie ihr seht, Einschussloch.
Oh, wundet nie.
Da gibt es eine gute Erklärung zu.
Einschussloch oder Einschussloch?
Steht doch hier.
Steht doch da.
Steht da. Ja. Gut, man kann das noch so ein bisschen näher zusammenschieben. So, jetzt heißt es definitiv Einschussloch.
Aber jetzt kriege ich 2 Punkte extra wegen schön gelegt.
Die
Beschaffenheit eines Einschusslochs gestattet eine ziemlich genaue Bestimmung der Schussentfernung. Bei einem aufgesetzten Schuss platzt die Haut sternförmig auf. Während man davon ausgehen kann, dass ein Einschussloch, das einen grauen, rußigen Ranz, einen sogenannten Schmauchhof, aufweist, durch einen Schutz verursacht wurde, der aus einer Entfernung von maximal 50 cm abgegeben wurde. Dieser Schmauchhof, der durch die heißen Pulvergase entsteht, fehlt bei Fernschüssen gänzlich. Und je nach Kaliber und verwendeter Munition ist das Einschussloch hier unter Umständen kaum sichtbar. Also dazu gibt es natürlich noch, der Vollständigkeit halber muss noch erwähnt werden, dass es sogenannte Schusspflaster gibt, die zum Abdecken der Einschusslöcher auf den Zielscheiben dienen.
Dann wäre das gut, wenn es die auch für Menschen gäbe.
Ja, und da ich ja zweimal Einschusslöcher mit 2 verschiedenen Verwendungen habe, plädiere ich doch für 9 Punkte.
Okay, aber nö, also ich hatte vorhin auch 2 verschiedene Bedeutungen.
Mensch, das war ganz schön.
Kann er ja.
Nur weil er ein Schiedsgericht ist, aber das ist irgendwie...
Nö, ich würde sagen 7.
Korrupt. Ich würde sagen, das geht punktlos in die nächste Runde.
Was faul ist hier wieder ein kein Stück.
Ja gut.
Was mit 7?
7 finde ich okay.
Ist okay.
Ja.
Dann nehmen wir doch 7.
So.
Dann lese ich jetzt zur Strafe den Tucholsky-Text vor.
Strafe ist es nicht. Vergnügen.
Ja, gut. Gut. Wir haben natürlich auch geguckt, wer denn sich schon alles Gedanken über Löcher gemacht hat. Da kommen wir zwangsläufig zum guten alten Kurt Tucholsky. Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nichtlochs. Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, als welche aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben ohne es, der Mensch auch nicht. Es ist beider letzte Rettung, wenn sie von der Materie bedrängt werden. Loch ist immer gut. Wenn der Mensch Loch hört, bekommt er Assoziation. Manche denken an Zündloch, manche an Knopfloch und manche an Goebbels. Das Loch ist der Grundpfeiler dieser Gesellschaftsordnung und so ist sie auch. Die Arbeiter wohnen in einem finsteren, stecken immer eins zurück und wenn sie aufmucken, zeigt man ihnen, wo der Zimmermann es gelassen hat. Sie werden hineingesteckt und zum Schluss überblicken sie die Reihe dieser Löcher und pfeifen auf dem letzten. In der Ackerstraße ist Geburt Fluch. Warum sind diese Kinder auch gerade aus diesem gekommen? Ein paar Löcher weiter und das Assessorexamen wäre ihnen sicher gewesen. Das Merkwürdigste an einem Loch ist der Rand. Er gehört noch zum Etwas, sieht aber beständig in das Nichts, eine Grenzwache der Materie. Das Nichts hat keine Grenzwache, während den Molekülen am Rande eines Lochs schwindlig wird, weil sie in das Loch sehen, wird den Molekülen des Lochs festlig. Dafür gibt es kein Wort, denn unsere Sprache ist von den Etwas-Leuten gemacht. Die Lochleute sprechen ihre eigene. Das Loch ist statisch. Löcher auf Reisen gibt es nicht. Fast nicht. Löcher, die sich vermählen, werden eines. Einer der sonderbarsten Vorgänge unter denen, die sich nicht denken lassen. Trenne die Scheidewand zwischen zwei Löchern. Gehört dann der rechte Rand zum linken Loch oder der linke zum rechten? Oder jeder zu sich oder beide zu beiden? Meine Sorgen möchte ich haben. Wenn ein Loch zugestopft wird, wo bleibt es dann? Drückt es sich seitwärts in die Materie? Oder läuft es zu einem anderen Loch, um ihm sein Leid zu klagen? Wo bleibt das zugestopfte Loch? Niemand weiß das. Unser Wissen hat hier eines. Wo ein Ding ist, kann kein anderes sein. Wo schon ein Loch ist, kann da noch ein anderes sein? Und warum gibt es keine halben Löcher? Manche Gegenstände werden durch ein einziges Löchlein entwertet, weil an einer Stelle von ihnen etwas nicht ist. Gilt nun das ganze Übrige nicht mehr. Beispiele: ein Fahrschein, eine Jungfrau und ein Luftballon. Das Ding an sich muss noch gesucht werden. Das Loch ist schon an sich. Wer mit einem Bein im Loch stäke und mit dem anderen bei uns, der allein wäre wahrhaft weise. Doch soll dies noch keinem gelungen sein. Größenwahnsinnige behaupten, das Loch sei etwas Negatives. Das ist nicht richtig. Der Mensch ist ein Nichtloch. Und das Loch ist das Primäre. Lochen Sie nicht. Das Loch ist die einzige Vorahnung des Paradieses, die es hier nieden gibt. Wenn Sie tot sind, werden Sie erst merken, was Leben ist. Verzeihen Sie diesen Abschnitt, ich hatte nur zwischen dem vorigen Stück und dem nächsten ein Loch ausfüllen wollen.
Das war schön. Mal eine Pause machen bei dem schönen Text.
Ja, kurze Pause.
Schweigeminute.
Du warst nicht ja in Südschweden in so einem Loch.
Aber wir machen jetzt gar nicht genug Löcher, um die mit Musik zu füllen, oder?
Nicht? Dann machen wir gleich noch eins. Machen wir gleich noch ein Loch hinterher.
Das geht noch ein Loch. Loch an Loch und hält doch.
Gut, noch ein Loch. Kannst du noch mal Mats abmachen? Das hat sich vorhin so schön angehört.
Mats ab. Oh. Oh.
Ups. Und der hier. Oi. Und hopp. Ja. Hey, was machst du denn da, Grabwinkel?
Ich grabe hier gerade ein schönes Loch. Toll, ne?
Was denn für ein Loch? Suchst du was?
Na, ich will einfach mal gucken, was da unten so ist.
Aber vielleicht kommst du dann auf der anderen Seite der Welt raus, genau unter dem Meer. Und dann läuft das ganze Wasser durch das Loch hier zu uns rüber. Och.
Quatsch, das geht doch überhaupt nicht. So tief kann man doch gar nicht graben. Obwohl, wie tief kann man eigentlich graben?
Wenn das Ding kaputt ist, ne?
Geht noch.
Dann wird dein Ohr gelocht.
Gut.
Dann geht ja gar nicht mehr, weil es kaputt ist.
Die Aufklärung fordert ihre Opfer.
Ja.
Ich glaube, wir müssen weitermachen. Die Zeit läuft uns davon.
Genau.
Oh Gott, oh Gott.
Peter Liedetzki in unserem Aufruf.
Jetzt ist schon wieder der da dran. Da.
Ja, der hat ja auch noch einiges aufzuholen.
Oh, stimmt.
Ein 6 gehört für das nochmal. Und ein I und ein G und ein I und ein R und ein Loch. Degerloch.
Degerloch?
Degerloch. Kennt ihr nicht, ne?
Nee.
Geografisch nicht so bewandert.
Fegerloch.
Und was gibt's
okay,
da?
Okay, yo.
Degerloch meinst du?
Degerloch ist seit 1908 ein Stadtteil von Stuttgart.
Nein.
Ja. Was?
Und vorher?
War es eine eigenständige Gemeinde?
Wahrscheinlich wie Funkloch und Wuppertal.
Ja, Propole Degerloch.
Man spricht von eingemeindet. Vom höchsten Punkt, dem Bobser, auf dem Filder Hochebene. Bobser.
Ach so, genau will ich das gar nicht wissen.
Auf der Filder Hochebene fällt der Blick auf Rest Stuttgart. Weiter unten, wenn man was sieht und dunst.
Das ist mit Stuttgart 21 heraus.
Ja, das ist alles Untertunnel, das brauchen die eigentlich gar nicht. Sehenswürdigkeiten sind der Stuttgarter Fernsehturm, der sich in diesem Stadtteil befindet, der Wasserturm und das Rathaus von 1945. Das vorherige wurde von den Alliierten entfernt. Nicht ganz so berühmt wie der Pierre Lachaise ist der Dornhalden-Friedhof mit diversen Gräbern von 8 Mitgliedern. Darüber hinaus ist der Ort unangenehm, weil hier die Stuttgarter Kickers spielen, die einst in der Relegation nach 3 Spielen St. Pauli aus der ersten Liga kickten. Dafür sind sie heute allerdings auch nur noch viertklassig.
Mensch.
Zum Abschluss des Degerlochs nehmen wir einen Degerlocher Scharnberg-Trollinger von 2004 zu uns.
Lecker.
Ja, ausgezeichnete
Tropfenwerbung. Geh mal zum Fass und öffne
und
das
Weinbergschnecken wahrscheinlich dazu, oder?
Ja, vom Bobser.
Vom Bobser.
Ich finde Bobser schön für
den Bobser.
Nicht mehr als 3 Punkte.
Was?
Ja.
Ich finde das unglaublich.
Jetzt stehe ich auch schnell.
Ein extra Punkt für den Bobser.
Ja, okay, 4 Punkte, aber mehr gibt's da nicht.
Das ist gut. Eine,
ja, soll ich denn nochmal?
Jo, eine Promenadenmischung aus einem Bobtail und einem Bobser.
Mhm.
Der Bobser.
So.
Man trifft die hier um Löcher
auf und der Filder Hochebene an.
Und dann geht's los. Fertig? Ja. Fertig.
Das wird
ich habe auch eine 6, ich darf auch dann nochmal. Ich habe mehr Buchstaben.
Das geht ja hier nicht nach Tasche.
Doch. So.
Ja. Viel vom Tisch, dann bist du wieder so angestrichen.
Ja. Der brennt
noch mal.
Der hat gebrannt. Oh nee, oh, ist gemein. So.
Wir sind doch hier nicht bei Mensch ärgerlich.
Wir sind hier bei Wünsch dir was.
Ganz Krabbel ohne Würfel spielt.
Machen wir auch
wieder. Greif nicht wieder in den Sack und such dir wieder neue Buchstaben ja, aus.
Geht das schon?
Gemein.
Das schon? Doch, das geht. Das geht. Das gibt es.
Da gibt es nämlich auch schon mal
Lochkarte.
Eine Lochkarte, ja, okay.
Da gibt es die Lochkarte.
Ja, und da haben wir nachher noch was zum Anspielen.
Ist das nicht eine Erfindung der
ja, genau.
Bestimmt.
So, nee, das ist schon viel, viel älter. Ah. Ich lese nämlich gerade, dass die Ursprünge der Lochkarte auf die Funktionsweise von Spieldosen und anderen Tomaten zurückgeht.
Tomaten?
Automaten.
Ich hab verstanden,
was Spieldosen, diese
ja, und ganz andere alten. Tomaten.
Nee, aber eher andere
elektrisch Automaten. Elektrisch angetriebene Tomaten.
Entschuldigung. Die Zeit läuft uns davon.
In denen eine sich drehende Walze oder Scheibe mit darauf angebrachten Stiften oder Löchern die automatisierte Wiedergabe von Musikstücken und die Steuerung mechanischer Abläufe ermöglicht. Die kennt ihr doch auch noch.
Das, wie die bei den
das ist, glaube ich, Ende des 18. Jahrhunderts.
Ach stimmt, die hat er ja noch damals, das weiß ich nämlich noch, das stimmt.
So. Der Drehorgel, Leierkastenmann, ja?
Ja, genau, das ist nämlich,
ja, daher kommt das. Ich kann mich da noch erinnern.
Das ist der Ursprung. Bitte. Und dann geht es weiter. Das Grundprinzip dieser Datenspeicherung einer Lochkarte ist, dass die für eine spezielle Funktion eines Automaten relevanten Daten in geeigneter Form kodiert werden. Logisch, oder?
Mhm.
Aber die ja programmiert werden.
Besonders bei diesen Spielmann-Dingern. Beispielsweise werden in einem aus dünnem Karton bestehenden Speichermedium Löcher gestanzt, deren Position vom jeweiligen Code vorgegeben wird.
Um das steht bei dieser Blindenschrift?
Nee, das wird ja eher so aufgeschnaufen, dass
es...
Nee, um die Funktion dann zu einem beliebigen Zeitpunkt auszuführen, werden die Löcher des Speichermediums, also dieser Karte, durch eine Leseeinheit abgelesen und durch eine geeignete Vorrichtung passend dekodiert. Bei diesen Spieluhren war das ja, dass diese Walzen so Metallnupsis drauf hatten.
Knubbel, ja.
Knüppelchen, Metallknüppelchen. Und die dann in diese.
Der Feind des Lochs ist der Knubbel.
Ja, genau.
Und seine Melange ist der Vulkan.
Ja. Das.
Das gibt nicht mehr Punkte.
Das ist die Sahnehaube. Genau.
Noch mehr?
Durch er doch. Das ist nur dazu. Die Abtastung der Steuerbefehle kann auf mechanischem, pneumatischem, optoelektronischem oder auch elektromechanischem Wege geschehen. Das ist jetzt so die Entwicklung, die es dann auch genommen hat. Versteht ihr?
Mhm.
Mhm. Es dauerte allerdings bis 1928, bevor die Lochkarte ihr endgültiges standardisiertes Format bekam.
Eine DIN-Norm.
Ja. Als im 20. Jahrhundert Computer entwickelt wurden, boten sich die schon etablierten Hularit-Lochkarten, das waren diese standardisierten Formen, das ist nach diesem Mann genannt, der heißt, hieß, nee, er ist ja schon tot, Hollerith.
Hollerith.
Also boten sich die etablierten Hollerith-Lochkarten als Medium zur Programmeingabe und Datenspeicherung an. Ne? Das waren so die ersten Siemens-Computer.
Gib mal den Locher.
Ich habe
den. Gib mal den Locher. Ich kann das. Ich mach das mal eben. Ihr könnt ja schon mal eine Runde weiterspielen.
Ja.
Ich mach euch mal.
Du machst uns mal einen Locher.
Spielt schon mal eine Runde. Spielt. Das dauert einen Moment.
Ja. Yeah. Ja. Oder sonst machen wir eine Pause.
Nee, mach das noch. Ich bin
ja normannisch. Ein paar Sekunden. Also, als normannisches Loch, französisch Trou Normand, wird in der französischen Gastronomie der in der Normandie gebrannte Apfelbrand Calvados bezeichnet, wenn er vornehmlich bei mehrgängigen Menüs zwischen zwei Gängen, in der Regel vor dem Hauptgang, während einer Unterbrechung der Mahlzeit gereicht wird.
Hat jemand Nüsse mitgebracht? Waren die nicht bestellt? Wo sind die?
Oh, die haben.
Das normannische Loch.
Ich hatte wohl ein Loch in meiner Tasche.
Soll der Förderung der Verdauung und als Appetitanreger dienen. Das heißt, es wurde Fortsetzung der Speisefolge Platz bzw. ein Loch im Magen schaffen. Diese Tradition lässt sich darauf zurückführen, dass der im Tal der Liesl, auch Knoll genannte hochprozentige Pyrose, bakterientötende Eigenschaften zugesprochen werden, die vor Magenverstimmungen nach dem Verzehr von Meeresfrüchten schützen sollen, wenn die Einnahme des Getränks unmittelbar darauf folgt. Der Kalber, das wird ja unmittelbar nach den Meeresfrüchten, die wir auch nicht haben, und vor dem Aufgang serviert.
Ah, oh, wie wird da im Tal der, wie heißt das nochmal?
Null.
In welchem Tal?
Im Tal der Rissel.
Ich bin jetzt auch fertig. Ich kann euch jetzt was vorspielen, aber ich habe jetzt die Punkte machen.
Aber wie heißt denn
das? Ich habe auch keine Punkte gekriegt.
Wie heißt denn das Loch in der Guillotine?
Wir haben nur nicht drüber diskutiert.
Doktor.
Nee, aber warte, lass es.
Guillotine?
Wahrscheinlich. Loch in der Guillotine. Okay, dann spiele ich euch das jetzt vor, was ich gestanden habe. Das ist toll. Einfach mal hinhören. Ist ganz schön, kennen wir auch. Ich möchte das nachher auch singen.
Okay. Kennt ihr? Ich bin aber erstmal
noch nicht. Ja, okay, geht los. Einmal bitte. Ja.
Das habe ich gesehen.
Kennt ihr?
Ja, doch.
Ich kenne. Ah, der Anfänger. Ein Loch zu finden.
Doch.
Dann ist wieder eine Wiederholung.
Nein. So, jetzt ist fertig. Ich bin nicht ganz fertig geworden, aber das würde ja auch irgendwie mit einer Wiederholung.
Aber nicht schlecht mit
dem Büro
locker.
Das singen wir nachher nochmal zusammen.
Das würde ich total gern noch singen.
Oh, ja. Lass uns
so als Abspann, statt des Abspanns.
Okay, aber wir haben
aber ja noch nicht. Aber der Film müssen wir da jetzt mal ein bisschen zügig.
Ja, genau, die Runde ist noch nicht durch.
Das stimmt.
Haben wir nicht schon lange?
Nein! Nee.
Wir sind immer noch zwei Parteien, die noch Minuspunkte
haben. Ich möchte jetzt schon gern wissen, wer gewinnt.
Ja.
So, wer hat denn noch was?
Wer
ist denn dran als nächstes?
Sind es der Paar, wie der Normanne so sagt.
Ja. Immer der spricht.
Nee.
Ich schon wieder, immer ja. Ich.
Du scheint sich am besten vorbereitet zu haben.
Geben wir denen, die im Rückstand liegen, eine Chance.
Ach, das ist doch
ich
alles.
Ich liege im Rückstand.
Wieso denn?
Du hast beim ersten Mal habe ich keinen Punkt gekriegt.
Und objektiv überhaupt nicht begründbar, wie ihr Punkte vergeben.
Hast du schon gewusst?
Das ist geheim, wie bei der Papst.
Du sollst nicht immer unter den Tisch greifen und die Buchstaben holen, die du gerade
hast. Oh, dann macht doch immer nur eine Eins.
Ein großes Thema der Politik. Das Schlagloch.
Ja.
Meine Straße ist auch nicht kaputt. Ja, das Schlagloch. Jeder kennt es, keiner kann es erklären.
Wie es zustande kommt.
Das Schlagloch ist eigentlich ein Ausbruch.
Ausbruch, ja.
Ausbrüche in Deutschland, umgangssprachlich auch Schlagloch genannt, sind Folgeschäden von Frostaufbrüchen.
Ach,
nicht ein Ausbruch.
Ja, blasenartige Aufwölbung oder Spalten, bei denen die Ränder weggebrochen sind.
Das ist ja wie bei Alter.
Im Laufe einiger Tage bis Wochen verbreitet und vertieft sich der Defekt, was zu Frostschäden bis zu einem Ausmaß von etwa 1 Meter Größe bzw. 20 cm Tiefe gehen kann. Nur in Bayern ist es bisher gelungen, ganze Linienbusse zu versenken. Durch häufige Wechsel von Frost- und Tauperioden können in wenigen Wochen durch Frostaufbrüche bis zu knöcheltiefe Ausbrüche in Fahrbahnen entstehen. Frostaufbrüche treten auf, wenn Wasser durch die defekte Oberfläche eines Straßenbelages eindringen kann. Und beim Frieren die Eissprengung diese Risse vergrößert. Also man kann sich jetzt richtig. So. Auch seitlich oder von unten her kann Wasser eintreten, das jedoch bei einer intakten Straße durch die frostschützende Schottierung im Unterbau vermieden wird.
Schottierung?
Schottsteinpflaster?
Ja, von Schotti.
Doch, komm.
Besonders häufig sind diese Ausbrüche auf Nebenstrecken, wenn die Straßenschäden der vergangenen Jahre teilweise nur Oberflächen saniert worden sind.
Ja.
Und so läuft das bei uns ja, das ist ja alles Flickwerk.
Fusch.
Ja,
von vorn bis hinten Fusch.
Einmal Fusch, nächstes Jahr
Straße. Ich kann mich schon wieder aufregen.
Ja.
Aber ich gebe mir 2 Punkte, weil das gesponsert wurde vom ADAT.
Es war aber sehr bildend.
Ja. Und sehr bildlich auch.
Das stimmt.
Ja,
okay.
Ausbruch.
Von Autobild.
Ein Kartausbruch, nichts dagegen.
Ja. Das passiert hier täglich.
4 Punkte.
Ich hätte gerne noch ein Bier, bitte.
Ausbruch.
Und auch angebrochenes? Ja, ein angebrochenes.
Aber kein eingebrochenes.
Apropos Defekt, es gibt auch Defektelektroden. Das sind auch Löcher.
Aber du hast nicht gewürfelt.
Ich habe mich eben.
Nee, ich habe es vergessen.
Ja. Das wird dann ganz mit erbrochen.
Ja, das von sich selber nicht, ne?
Haben wir denn jetzt
einen Endstand?
Das bricht auch aus.
Der vier kriegst du keine Bauch mehr auf.
Der Endstand hat denn überhaupt jemand mitgeschrieben?
Ja, ich.
Ja,
ich
und?
Gewonnen.
Singen wir dann jetzt noch?
Ja, für den Sieger. Ja,
wollen wir so singen oder wollen wir das mit der Spieldose nochmal zusammen singen?
Mit der Spieldose zusammen und den Text kenne ich auch gar nicht mehr so genau. Nee,
genau. Wisst ihr eigentlich, welches Loch gefährdet ist? Das Schlupfloch. Oh, es wird immer versucht, das zu schließen.
Ja, das wird immer weniger.
Aber es wird immer weniger rarer, das Schlupfloch. Das ist auf der roten Liste der Löcher.
Also können wir nicht so singen, ich habe den
Steuerschlupfloch ist immer noch riesengroß.
Ja.
Ach komm, das kann ich so schwer nicht
singen. Und dann
Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, ein Loch. Dann stopp doch.
Dies war eine Sendung der Redaktion 17 Grad zum Thema Loch. Wir bedanken uns unter anderem bei Zyklotron.de, Kurt Tucholsky, Friedrich Schiller, Eckstein und Krawinkel, der Duden-Redaktion Stefan Fischli, dem Bayerischen Rundfunk und Herrn Würden aus Leimen. Für die musikalische Untermalung sorgten Josh Joe, Paul und die Redaktion 17 Grad Hamburg.
Karl Otto, womit? Mit Stroh,
Der Stroh ist zu lang.
Der Stroh ist zu lang.
Der Stroh.
Der Stroh ist zu lang.